So the Kinder dürfen in den Kindergottesdienst gehen. Braucht es Übersetzung? Translation needed? Okay, Victor needs some translation. Can translate for Victor? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ein super Start in den Gottesdienst mit Victor und dem Gesang. Victor, thank you very much. This was really fun and uplifting. So, great job. Thank you very much. Hopefully we see you again at this place. Ja, bevor wir mit dem Gottesdienst anfangen, werde ich noch für uns beten. Und dann fangen wir an. Ja, guten Morgen, lieber Gott. Es hat so gut getan, so schon morgens mit einem guten Geist zu dir zu singen. So erfrischend, den Blick auf dich zu richten, gemeinsam dich zu loben und zu preisen. Und ja, ich danke dir, dass du uns überhaupt das geschenkt hast, die Gabe der Musik, des Gesangs und dass wir uns damit gegenseitig erquicken können und nicht zuletzt dich auch erfreuen mit unserem Gesang. Und ich hoffe, dass du wirklich mit Wohlgefallen auf uns herabgeschaut hast. Und ja, ich bete jetzt auch für den Gottesdienst jetzt, für den weiteren Teil des Gottesdienstes, für die Predigt. Ich bitte dich, dass du wohlgefällig herabschauen wirst, weil es deine Worte sind. Ich bete dafür, ja, dass dein Geist mich leitet jetzt dabei, dass es wirklich jetzt nicht meine schlauen Weisheiten sind, sondern schlussendlich deine herrliche Wahrheit ist, die uns verwandelt, die uns inspiriert, begeistert und ja. Bitte segne die Zeit später auch für die Zuhörer, für die Herzen, dass sie einfach offen sind und begierig sind, deine Worte zu hören und sich verändern zu lassen, weil ja, du hast immer etwas zu sagen für uns, für jeden Einzelnen. Jedem Einzelnen könntest du jetzt sofort etwas sagen, was ihn ermutigen, erfrischen, herausfordern, was auch immer. Aber du hast immer eine Botschaft der Liebe für uns und ich bete dafür, dass sie auch hörbar wird jetzt in dieser Zeit. Amen. Ja, die Predigt hat den Namen
Das Evangelium.
Klingt schon mal gut, oder? Ich lese im Moment ein sehr interessantes Buch. Ich habe schon vielen gezeigt, aber vermutlich noch nicht jedem. Und es ist ein Buch, wo es eigentlich um Gemeindeentwicklung geht, eine Gemeinde richtig aufzubauen, wie man als Gemeinde einerseits wahrhaftig sein kann, biblisch sein kann, aber trotzdem mit der Kultur jetzt, in der man lebt, eine Verbindung zu machen, dass man relevant ist, dass die Menschen heutzutage auch, wenn sie uns hören, dass sie sagen, hey, das ist etwas für uns, das ist eine Botschaft für uns und nichts Verstaubtes, Vergilbtes und ein tolles Buch. Und eine der Kernaussagen eigentlich von diesem Buch ist, dass das Evangelium im Zentrum sein muss. Das Evangelium, die gute Nachricht, muss das Herz sein. Das muss die einzig wahre Kraftquelle für uns individuell als Christen und auch insgesamt für die Gemeinde. Und ich will mal anfangen mit dem Römerbrief, dort werden wir jetzt viel hineinschauen. Das Interessante ist, bei den Römern, bei der Gemeinde in Rom, das ist ein Brief an die Gemeinde in Rom, logischerweise, die Anfänge von dieser Gemeinde sind im Dunkeln. Man weiß gar nicht, wer hat die denn gegründet? Die ist irgendwie einfach so entstanden. Es gibt verschiedene Theorien, dass vielleicht schon am Anfang bei der Verfolgung, nachdem Stephanus gesteinigt wurde, dass schon welche bis dorthin irgendwie gekommen sind. Und irgendwie hat sich dort halt eine Gemeinde gegründet. Und Paulus selber war noch nicht da, aber adressiert sie dann in Römer 1, wozu er jetzt auch direkt mal aufschlagen könnte. Römer 1 ab Vers 13. Da schreibt Paulus: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und es ist interessant, Paulus sagt, ich will zu euch kommen, um das Evangelium zu predigen. Man könnte sagen, ja, warum denn? Werden sie es auch schon gehört haben, sonst wären sie ja nicht Christen, oder? Aber anscheinend geht es darum, das Evangelium wirklich genau zu verstehen. Und deswegen ist auch der Römerbrief, gerade der Römerbrief, dort packt Paulus wirklich seine komplette Theologie aus. Rund um das Evangelium. Wirklich wunderbar von A bis Z irgendwie ausdekliniert. Und aber er sagt auch, nicht nur der Römerbrief reicht nicht, sondern er sagt, ich will auch zu euch kommen und euch das Evangelium predigen, weil das Evangelium ist wichtig. Und ich habe selber auch im Zuge der Lektüre dieses Buches realisiert, als sowohl als Christ als auch als Gemeinde kann man wirklich nur auf der Basis vom Evangelium wirklich existieren. Ansonsten wird das vielleicht irgendwie eine Abart davon, die sieht vielleicht genauso aus, aber hat nicht mal dieses lebendige Herz, was die Kraft gibt für alles Weitere. Aber das Evangelium, was ist denn das jetzt eigentlich? Was ist alles dabei? Wie will ihr das auf den Punkt bringen? Mal Quizfrage. Was ist das Evangelium? Margit.
Naja, also das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir umkehren können, dass wir zu Gott umkehren können und zu ihm versöhnen können. Mhm. Dass unsere Sünden vergeben werden. Ja. Mhm. Dass der Preis, der dafür bezahlt werden muss, für diese Vergebung, dass ich ihn Gott selber bitte. Also sein Sohn.
Mhm, mhm. Ja, sehr gut.
Und das war dadurch, also es gibt ja manchmal die Chance, haben, Gott ein völliges Leben zu geben. Mhm. Das war das Leben, was eigentlich Gott von jeher für uns bestimmt hat.
Aha. Ah, sehr gut.
Das heißt auch Gott.
Ja, sehr, sehr gut. Melody noch?
Und sobald man das dann angenommen hat, das haben wir dann auch durch Boris Predigt zum Beispiel und alle möglichen, bevor man, wenn man diese Botschaft erstmal für sich angenommen hat, dann kommen Taten der Liebe automatisch auch mit daraus.
Mhm.
Wenn man
sie
wirklich verstanden hat. Und wenn man sie wirklich verstanden hat, dann weiter so.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also das ist im Grunde genommen schon ziemlich viel von dem Kernaspekt. Wobei es insgesamt noch so ein bisschen, weitergeht. Das ist sozusagen die Kurzversion. Ja? Silvia?
Ich wollte noch sagen, was noch. Mhm. Also, als Paul wird davon, dass wir eine Beziehung mit Gott haben, dass unsere Sünden vergeben sind, auch Ewigkeit bekommen.
Gut, so, ich habe viele, viele gute Sachen gesagt. Ich mache jetzt mal weiter. Entschuldige. Ihr habt schon viele, wie gesagt, viele gute Sachen gesagt. Und interessant ist, wie der Autor das auch hier macht. Man kann das Evangelium eigentlich in vier Kapitel unterteilen. Es gibt das Evangelium selber, es gibt einen Prolog und es gibt einen Epilog. Und was meine ich damit? Das erste Kapitel ist erst einmal Gott und die Schöpfung. Gott Jesus und der Heilige Geist haben schon seit immer in liebevoller Gemeinschaft miteinander gelebt. Und dann zu einem Zeitpunkt X schafft Gott die Welt, den Kosmos, und setzt die Menschen hinein. Und wir sind dafür geschaffen, die herrliche Liebe von Gott einfach zu erwidern, ihn anzubeten und miteinander in einer Gemeinschaft der Liebe zu leben. Und die wundervolle Schöpfung auch zu pflegen. Dürfen wir auch nicht vergessen, den Garten Eden, die Schöpfung, sollen wir pflegen und erhalten. Ja, und wenn man sich heutzutage so in der Welt umschaut, haben wir irgendwie, macht man das nicht ganz so nach Plan, oder? Irgendwas ist passiert. Und dazu kommen wir dann in Kapitel 2 halt. Und Kapitel 2 ist der Sündenfall. Ja, was haben wir Menschen gemacht? Mit Gottes Plan, seinem ursprünglichen Plan, anstatt dem zu vertrauen und das einfach zu machen und glücklich zu sein, ihn zu lieben, ihn im Zentrum zu haben, machen wir uns selber zum Zentrum. Unsere Wünsche, unsere Begierden machen wir zum Mittelpunkt. Und das Versprechen von der Schlange, das verführerische Versprechen ist, ihr werdet sein wie Gott. Das sagt jetzt Adam und Eva. Ihr werdet sein wie Gott. Und wir haben uns durch den Sündenfall gegenüber Gott entfremdet und auch untereinander haben wir uns entfremdet, dass wir nicht mehr in Harmonie zusammen sind. Und auch jedes Mal, wenn du vielleicht einen Unwillen verspürst, so, warum soll es immer so um Gott gehen, Gott im Mittelpunkt, immer geht es nur um Gott, oder? Dann spürst du im Grunde genommen die Wurzel von dieser tiefen Sünde, unserer Abtrünnigkeit, unseres Ungehorsams, der uns von Gott weggeführt hat. Das Misstrauen auch, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und die Sünde, was Sünde überhaupt meint, diese Rebellion gegen Gott, das ist irgendwas, ist eine tödliche Krankheit, die ganz im tiefsten unseres Inneren steckt. Und es ist viel mehr als irgendwie, ja, heute war ich ungeduldig mit den Kindern oder heute hatte ich keine Lust auf Putzen, habe lieber Netflix geguckt. Geht viel tiefer, diese Sünden. Und auf jeden Fall, also nach dem Sündenfall haben wir Menschen die Dinge in unsere eigene Hand genommen und haben uns selber probiert. Mit den Resultaten, die man damals sehen konnte und die man auch jetzt noch in der Welt sehen kann. Wie wir mit der Schöpfung umgehen, wie wir miteinander umgehen. Das ist alles sozusagen der Prolog. Und jetzt kommen wir zum Evangelium selber, die gute Nachricht. Das ist die Erlösung durch Jesus Christus, wie ihr alle schon sehr gut gesagt habt. Das ist jetzt so der Kern des Kerns, wenn man so möchte, des Evangeliums. Gottes Erbarmen, um uns zu retten und uns einen Rückweg anzubieten und uns zu bewahren von den Konsequenzen unserer Sünden. Um unsere Herzen wieder zu heilen, wie Melody auch gesagt hat. Zu heilen von unserem Ungehorsam, unserer Lieblosigkeit, unserer Gottlosigkeit im engen Wortsinn. Und Gott sendet seinen eigenen Sohn Jesus, der uns erstmal einen neuen Weg lehrt, der uns viel lehrt, erklärt und am Ende sich selber opfert am Kreuz für uns. Und der Tod am Kreuz, das ist eine mächtige Botschaft. Das ist eine Botschaft, die unsere Herzen verwandeln soll, wenn wir sie denn annehmen, aber auch wenn wir sie wirklich verstehen. Also wir können es entweder dagegen sperren oder wir verstehen sie vielleicht auch nicht wirklich oder nur oberflächlich. Erst einmal gilt es anzunehmen, wir sind hoffnungslos verlorene Sünder. Böse sind wir. So böse, dass Jesus für uns sterben muss. Und Jesus ist nicht nur für die besonders harten Fälle gestorben. Ja. Nein, für jeden von uns. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du sagst es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber so, naja, also in meinem Fall, also jetzt so ein Kreuzestod wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Also der hätte vielleicht auch weniger ausgereicht, um mich sozusagen meine bösen Taten wieder in Ordnung zu bringen. Aber wenn du dieses Gefühl hast, dann hast du das Ausmaß deiner Sündhaftigkeit und Verlorenheit noch nicht völlig begriffen. Oder wenn du denkst, dass du jetzt, ja, mit guten Taten, mit nett sein, nicht fluchen, nicht schummeln bei der Steuererklärung, niemanden mehr umbringen. Oder vielleicht liest du sogar mit anderen in der Bibel. Und wenn du denkst, du kannst dich damit selber retten und alles wieder in Ordnung bringen, mit Gott dich reinwaschen, dann bist du blind für die geistliche Realität. Das ist die erste Botschaft, die wir wirklich verstehen müssen. Unsere Verlorenheit, komplette rettungslose Verlorenheit in der Sünde. Aber wenn du diese Botschaft annehmen kannst, wenn es dir durchs Herz geht, wie bei den Menschen an Pfingsten, wo es heißt, es ging ihnen durchs Herz, und die dann betroffen sagen zu Petrus, was sollen wir jetzt tun? Wir sind bereit, alles zu tun. Dann gilt für uns auch der zweite Teil der Botschaft. Denn trotz deiner Sündhaftigkeit, und nicht, weil du doch ein ganz klein bisschen treu bist, nein, nein, aber trotz deiner Sündhaftigkeit liebt dich Gott. Er will dir vergeben, alles, was du getan hast. Er will dich reinwaschen von Schuld, von der Last der Schuld, die dich schlussendlich auch deine Beziehung zu Gott kaputt macht, zu den Menschen, und will, dass du wieder mit ihm in Liebe verbunden bist. Und diese Gnade ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk. Dazu später noch mehr. Das ist auf jeden Fall Kapitel 3, also das wahre Evangelium. Und jetzt kommt noch, so gesehen, der Epilog. Der Abspann klingt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber das ist im Grunde genommen dann das gläubige Leben und das Warten auf die finale Wiederkehr Jesus. Wenn er die Welt richten wird. Aber er wird sie auch für alle Mal erlösen und erneuern. Und es wird eine Welt sein, in der es nichts Böses mehr gibt. Keine Sünde, kein Leid und kein Tod. Und der alte Adam, der Mensch letztendlich, wir werden dann wieder vollkommen vereint sein mit unserem lieben Vater und Gott. Und wir werden in der Gartenstadt Zion leben. Es ist eine Stadt, aber es ist auch eine Gartenstadt. Ein Fluss des Lebens, der durchfließt. Die Bäume des Lebens stehen links und rechts. Und wir kriegen als Versprechen, wir können von den Früchten dieses Baumes essen. Und dazu lass uns mal eine Bibelstelle lesen. Stefan, welche ist es? Römer? Welches Kapitel? Kannst du mir gerade das Kapitel sagen? 8,18. Ja, genau. Irgendwie habe ich nicht abgespeichert, dass ich das hier eingetragen habe. Okay, Römer 8,18. Vielen Dank. Da sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ist noch nicht da, soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Das ist das, worauf wir hoffen, eines Tages. Aber wie schon gesagt, zentral vom Evangelium ist Kapitel 3, ist der Kreuzestod von Jesus Christus, schlussendlich das Kreuz. Das Kreuz ist im Zentrum. Als Zeichen von Gottes Liebe, unserer Erlösung, aber auch des Preises, der bezahlt werden musste, für jeden Einzelnen von uns. Und das klingt jetzt erstmal alles wunderschön und sagt man, ja, höre ich jetzt nicht unbedingt zum ersten Mal. Aber jetzt komme ich zu einem Problem und zu einer Gefahr, die jeden Christ treffen kann und auch jede Gemeinde als Gesamtes. Denn man kann das Evangelium Und als lebensverändernde Kraft, man kann das verlieren. Und das Problem ist, man merkt es gar nicht. Man macht immer noch weiter, tolle, gute Dinge. Und man vergisst vielleicht auch, oder hat es am Anfang vergessen, dass das Evangelium, das Wort vom Kreuz, das ist nicht nur dazu da, um Ungläubige zu retten. Das ist dann das Tor, und da sind wir jetzt durchgegangen. So, gerettet, yay. Yeah. Und wie geht es jetzt weiter? Harte Arbeit und die Dinge verstehen und gute Frucht bringen für Gott. Aber nein, das Evangelium soll auch weiterhin da sein und uns verwandeln. Uns geht halt nicht darum, wir arbeiten jetzt hart und dann können wir uns also gut fühlen über uns selbst, also wenn es mal halbwegs gut läuft, oder wir fühlen uns mies und schlecht, wenn es halt dann nicht so gut läuft. Da ist ja jeder auch anders, die Disziplinierten, die sind dann, kriegen vielleicht viel geschafft und fühlen sich auch gut und gucken dann nach links und rechts so, ah, die sind schon wieder zu spät zum Gottesdienst und könnten eigentlich auch mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr mithelfen. Und ja, beide Wege sind möglich. Und vielleicht kannst du auch die Theologie vom Evangelium perfekt rezitieren, sage ich jetzt mal. Aber in deinem Herzen ist es nicht. Das ist nur so eine Kopfsache, aber es verwandelt dich nicht. Aber du, von deinem Herzen erlebst du nach anderen Maßstäben. Das Problem ist nämlich, dass die Nachricht des Evangeliums komplett gegen unsere menschliche Natur geht. Gegen unsere Programmierung. Denn überall auf der Welt und überall zu allen Zeiten heißt es eigentlich, tu das Richtige, sei gut, arbeite hart und dann kriegst du einen Lohn. Und aus Theologie, sei gut, sei brav, sei gehorsam, selbstdiszipliniert, gehorche alles, was Gott sagt und dann nimmt Gott dich an. Und alle Weltreligionen funktionieren so, soweit ich das sehe. Islam, Hinduismus, Buddhismus, die funktionieren alle nach dem Prinzip. Aber beim Christentum ist doch auch so, oder? Funktioniert doch auch so, oder? Man muss auch hart arbeiten, muss überwinden, muss gehorsam sein. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, die Reihenfolge ist umgekehrt. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Römer 5, 6 ist das. Schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, als wir Sünde waren und gar nichts machen konnten, ist Gott bereits für uns gestorben. Jesus verdient uns Erlösung am Kreuz und gibt sie uns als Geschenk. Aber nicht als Lohn für unsere Taten. Und aus Dankbarkeit und aus Freude dienen und gehorchen wir dann Gott. Nicht andersrum, nicht ja, wir sind gehorsam und tun viele gute Dinge und deswegen liebt uns Gott. Und wenn du ein tolles Geschenk zum Beispiel gekriegt hast, von Gott, weil es ist ein Geschenk, wie gesagt, dann sollst du nicht anfangen, es abzubezahlen. Auch doof, oder? Du kriegst das tollste Geburtstag, ich hätte gestern gefeiert, krieg ein tolles Geschenk und dann so, ja, okay, ja, der Boris hat mir das Geschenk gemacht, jetzt muss ich irgendwie immer mal ein bisschen nett sein oder keine Ahnung, ich fange an, seinen Wagen zu waschen. Würde sich doof fühlen, oder? Ich sage, hey, das war ein Geschenk. Ohne Bedingungen. Und schlussendlich hast du von Gott im übertragenen Sinne, du hast 1 Milliarde Euro Schulden erlassen bekommen. Aber aus Nettigkeit, als Geschenk. Und du sollst es jetzt, wo du was, vielleicht auch was tust für Gott, nicht denken, naja, jetzt arbeite ich aber auch für 10 Euro die Stunde. Ja, also ist die Erlassung der Schulden schon angemessen, also dauert nicht mehr lange, dann habe ich es geschafft. So. Ich glaube, die Hälfte habe ich schon von der 1 Milliarde Euro. Nein, die Gnade ist und bleibt ein herrliches Geschenk. Und du musst sie auch als Geschenk so behandeln. Und beschäme nicht Gott damit, dass du anfängst, es irgendwie abbezahlen zu wollen. Abgesehen davon, wenn jetzt 1 Milliarde Euro mit Tellerwaschen abbezahlen versuchen, ja, viel Spaß, also könnte ein bisschen dauern. Nein, alles, was du tust für Gott, sollst du wirklich aus Dankbarkeit tun, weil du dich geliebt fühlst und deinem lieben Vater und deinem liebevollen Bruder Jesus etwas zurückgeben möchtest. Du möchtest einfach zurücklieben. Und so wirkt das Evangelium halt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Wir sind schön und wertgeachtet in Gottes Augen, weil wir die weißen Kleider des Heils angezogen haben. Und das tatsächlich sola fide, wie Luther sagt. Sola fide, allein durch Glauben, nichts sonst. Nur Glauben, Kleider des Heils und man ist angenommen bei Gott. Lesen wir dazu Römer 12, Vers 1. In den Kapiteln vorher macht Paulus wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte Theologie, schlussendlich das, was wir in Teilen jetzt auch besprochen haben. Sagt die Rechtfertigung durch den Glauben allein und nicht durch Werke. Und da sagt er am Ende in Römer 12, 1, Nachkommen eigentlich, da ist er eigentlich mehr oder weniger fertig mit seiner theologischen Abhandlung. Da sagt er: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, in dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Das ist einfach eine angemessene Antwort, nicht. Aber ja, weil das Evangelium, diese Logik, so gegen unsere Natur geht, fallen wir unbewusst immer wieder in das Muster rein, ich muss etwas tun, sonst gibt es Ärger von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also ich kenne es auf jeden Fall, dass man sich ungeliebt fühlt, man läuft herum mit so einem dumpfen Schuldgefühlen. Und vielleicht hat man mal ein, zwei Tage, wo man wirklich viel für Gott tut, dann fühlt man sich plötzlich total toll, super, ja, und jetzt kann mich Gott auch wirklich lieben. Aber diese Tage sind eigentlich eher selten, also bei mir zumindest. Und eigentlich sind wir dann auch nur gut in unseren Augen. Aber aus Gottes Perspektive macht das gar nicht so einen riesen Unterschied. Aber vielleicht fangen wir dann tatsächlich an, wenn wir selber, sage ich mal, eine gute geistliche Phase haben, dass wir auf andere herabsehen, die weniger leisten als wir, die sich hängen lassen, nicht so eifrig sind, nicht zu jedem Treffen kommen. Und dann sind wir irgendwann mal wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ist so freudlos, sagt gleichzeitig zu Gott, hey, hier, habe ich mal Spaß, nie kann ich mal lustig sein. Ne? Und gleichzeitig guckt er auf den Jüngeren und sagt so, hey, warum kriegt der Liebe? Guck mal, was er gemacht hat. Der kann doch nicht jetzt irgendwie hier so gefeiert werden. Und wenn wir, wie gesagt, wenn wir das Kreuz des Evangeliums nicht vor Augen haben, werden wir im Wesentlichen entweder selbstgerechte, stolze und harte Pharisäer oder wir fühlen uns ständig schlecht und schuldig. Nur durch das Evangelium sind wir einerseits wirklich gedemütigt, weil wir wirklich verstehen, wir sind Sünder. Und wir verdienen uns nichts und es gibt keinen Grund, uns irgendwie toll zu fühlen, weil wir jetzt plötzlich ja nett sind und nicht mehr bei der Steuererklärung mogeln oder keine Ahnung. Das verdient uns gar nichts. Wir sind und bleiben schlussendlich Sünder. Und gleichzeitig können wir aber aufrecht sein, weil Gott uns die Sünden vergeben hat, weil er uns liebt und uns erlöst hat, weil wir wertgeschätzt sind, seine Kinder. Und ich muss zugeben, auch selber, als ich das Buch gelesen habe, als es hier so um das Evangelium geht, da kommt immer die Frage, was ist denn jetzt mit den Werken? Und die Frage kennt ihr vielleicht auch, oder? Ja, was ist denn jetzt mit den Werken? Nur Glaube allein, was ist denn jetzt damit? Ist der Glaube ohne Werke nicht tot? Ich glaube, ja, also ein Glaube, der keine Werke hat, ist ein toter Glaube, ja. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz zu sagen, okay, ich muss Werke tun, damit mein Glaube am Leben bleibt. So der Lebensrhythmus. Weil schlussendlich sage ich ja dann, okay, ich muss mich selber retten. Ich muss jetzt genug Werke tun, um meinen Glauben am Leben zu halten. Und stattdessen denke ich, im Grunde genommen, die Werke sind eigentlich nur ein Zeichen, die sind sozusagen eigentlich nur so ein Gradmesser, wenn ich wissen will, okay, also wie geht es in meinem Glauben gerade, dass ich dann gucke, ja, was mache ich, wie sind meine Werke, was tut und was ist die Motivation, diese Werke zu tun. Und dann kann ich schauen, ob mein Glaube an das Evangelium, ob ich aus dem Evangelium heraus lebe oder nicht, dass die Liebe echt ist. Weil ich glaube nämlich, es ist ganz normal, wenn du geliebt wirst, wenn irgendjemand dir wirklich was Gutes tut, ja, dein Ehepartner vielleicht, der ist wirklich für dich da und so. Wenn du nicht gerade total hartherzig bist, dann denkst du auch so, ja, ich möchte was zurückgeben. Aber nicht, um es abzubezahlen, okay, jetzt einmal Müll rausgebracht, okay, dann bringe ich jetzt einmal irgendwie die Wäsche in den Keller oder so. Ne? Sondern dass du wirklich sagst, so, ja, Mensch, ich werde einfach so selbstlos geliebt und der andere zählt es nicht und guckt es nicht, was macht der, was kriege ich denn zurück, sondern gibt mir das einfach aus freien Stücken, dass du sagst, ja, ich möchte auch was zurückgeben. Also alles andere ist doch komisch, oder? Dann zu sagen, nö, ich gebe trotzdem nichts zurück. Ich meine, der andere, der tut zu viel für mich, aber boah, mir doch egal. Wäre seltsam, oder? Das würde doch zeigen, dass was nicht in Ordnung ist. Und deswegen denke ich auch, dass es so wichtig ist, das Evangelium immer wieder im Herzen zu beleben. Sowohl individuell als auch als Gemeinde. Dass wirklich das unser Antrieb ist, auch wenn manchmal andere Antriebe vielleicht irgendwie einfacher wirken. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch da selber als jemand, der in der Gemeindeleitung tätig ist, ich habe mich auch dann ertappt, so im Rückblick, dass man gerne, so wenn Leute, wenn die Christen nicht so machen, wie sie aus der eigenen Perspektive sollten, dass man dann anfängt irgendwie so, keine Ahnung, und dann, wow, Gott, und schau mal, oder irgendwie Schuldgefühle, Ängste, irgendwelche anderen Dinge als Antrieb reinzubringen, als zu sagen, hey, guck mal, wie Gott dich liebt, aber hey, völlig frei, und ja. Aber wir sollen nicht angetrieben sein von schlechten Gewissen, von Furcht, oder auch den anderen gefallen wollen, oder auch mit den eigenen moralischen Maßstäben genügen, weil da macht man immer sich selber zum Gott. Keine Pflichterfüllung. Es sind ja verschiedene Dinge, die uns irgendwie antreiben können, aber das ist alles nicht der richtige Antrieb. Und wir müssen wahrscheinlich vielleicht auch den Teufel entlarven, der uns mit Lügen, mit Misstrauen sät, oder hier, guck mal, so geht's doch auch, und falsche Einstellungen sät. Auch diese Dinge, die berühmten Festungen, die wir zerstören sollen. Man weiß es gerade nicht auswendig, die Stelle, aber es gibt Festungen, die sich gegen das Evangelium stellen. Und mit dem Evangelium sollen wir die zerstören. Aber Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade hat ihn verändert. Und Johannes sagt, die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Und Paulus betet in den Briefen an die Gemeinden, interessanterweise, sagt ganz schön, müssen wir machen. Ja, sondern er sagt, ihr sollt die Liebe Gottes immer mehr verstehen, immer mehr in die Breite gehen, in die Tiefe gehen. Und das Evangelium, das ist wirklich eine Kraftquelle, die alle Lebensbereiche durchdringt, wirklich alle. Das war auch interessant, bei dem Buch dann zu lernen irgendwie. In jedem Lebensbereich, es gibt keinen Lebensbereich, wo das keine Relevanz hat, das Evangelium, wo das ist so, ja, egal, kein Bezug. Alles. Auf alle Lebenslagen hat das Evangelium eine Antwort für dich. Das ist ganz, ganz interessant eigentlich. Frag dich mal selber, was dich antreibt im Leben. Was ist eigentlich, was motiviert mich, die Dinge zu tun oder auch für Gott zu leben oder überhaupt aufzustehen, mein Leben zu leben? Warum machst du das? Was treibt dich an? Was ist der Motor, wenn man so möchte? Vielleicht ist es ja das Evangelium. Und das ist gut, ja, dann weiter so. Dann bleib da dran und wachse in dieser Erkenntnis. Weil das ist wirklich ein endloser Ozean, Gottes Liebe. Du wirst nie zum Grund kommen. Du bist vielleicht am Anfang vom Wasser, du gehst ein bisschen so ins Wasser rein, denkst, naja, so tief ist es, vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer, aber nee, der Ozean geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es bringt immer tiefere Herrlichkeit, Freude und Frieden, was sich auch immer mehr verwandeln wird. Und auch die Menschen um dich herum. Mehr als alles andere. Und wenn du das Evangelium aus den Augen verloren haben solltest, so wie ich, das habe ich wirklich gemerkt, dass ich das brauche. Also ich selber bin der Erste, der so merkt, so ich muss das Evangelium wieder lebendig machen bei mir, dass es wirklich eine Kraft ist. Und ich kann euch nur einladen, das dann wieder mit mir zusammen wieder neu zu entdecken. Einfach die Zeit dafür nehmen, nachzusinnen, vielleicht wirklich die Theologie nochmal besser zu verstehen, kann ja sein. Einfach darüber forschen, beten, Gespräche führen oder wenn du Zweifel hast, dann mit anderen Geschwistern vielleicht mal sagen, ja guck mal, was ist denn jetzt hier mit den Werken oder ich fühle mich aber so und so. Und den Brunnen wieder freigraben, dass die Quelle des Wassers, des Lebens wieder fließen kann. Und den Schatz wiederfinden, den Schatz im Acker, für den jemand alles andere verkauft hat in seiner Freude. Und so fröhlich war einfach, diesen Schatz zu haben, zu sagen, ich brauche nichts anderes, ich brauche nur diesen Schatz. Und zum Abschluss möchte ich noch mit euch zusammen eine Stelle lesen in Epheser 3, ab Vers 14. Ein Gebet von Paulus, dem ich mich jetzt in diesem Sinne oder im Sinne dieser Predigt einfach anschließen möchte, ohne weitere Worte hinzuzufügen. Da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, sodass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Amen.
Wir singen noch ein Lied vor dem Abendmahl, und zwar das Lied Nummer 109, Ich trau auf dich. Bevor wir das Lied singen, würde ich gerne, dass wir uns eine Minute, zwei Minuten nehmen, uns den Text nochmal angucken. Es ist nicht viel Text, aber mein Wunsch ist, dass wir diesen Text wirklich von Herzen singen. Und dass wenn wir das Lied singen, es so singen, als ob wir uns diesen Text gerade selber ausgedacht haben. Wenn du mit deinem Herzen nicht dahinter stehst, dann würde ich dich auch bitten, das Lied nicht mitzusingen. Das Lied Nummer 109, Ich trau auf dich. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht mein Zeit, in deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn wunderbar seine Liebe.
Zeit. Ich traue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe
In diesem Text heißt es, er hat mir die Liebe erwiesen, und ich sage manchmal ganz gerne, er hat die Liebe bewiesen, sodass eigentlich keine Zweifel mehr bleiben. Und in dem Text heißt es, ich traue auf dich, also ich vertraue dir. Und man kann natürlich fragen, ja, worauf denn genau, worauf vertraue ich denn da? Und ich glaube, es ist genau das, was der andere in seiner Predigt gesagt hat, dass ich durch die gute Nachricht gerettet werde, dass ich mich da nicht mehr selber drum kümmern muss und es mir nicht nachträglich noch irgendwie wieder verdienen muss. Und durch mein gottgefälliges Leben, was ich jetzt meine, zu führen, sondern dass diese gute Nachricht mich rettet. Und aber auch, dass er seine vielen, vielen Versprechen hält, weil dadurch, dass er seine Liebe bewiesen hat, hat er auch gezeigt, ich bin vertrauenswürdig. Man braucht da nicht mehr dran zu zweifeln. Und ein Versprechen ist, dass er unsere Sünden immer wieder aufs Neue abwaschen wird. Und unsere Reaktion dann, so wie in diesem Lied, dann zu sagen, du bist mein Gott. Und das, was du sagst, das möchte ich jetzt tun. Und meine Zeit steht in deinen Händen. Das, was mir jetzt im Leben wichtig ist, meine Prioritäten, das richte ich auch nach dem aus, was du möchtest. Lass uns beten. Ja, großer Gott, es ist so, du hast deine Liebe bewiesen. Also wenn man darauf guckt, was du damals getan hast, dass du vom Himmel aus, ich würde mal sagen, wo alles perfekt war, einfach in diese kaputte Welt runtergekommen bist, und um einer von uns Menschen zu werden und dann zu sagen, ich lasse mich demütigen, ich lasse mich misshandeln, alles um zu zeigen, dass ich euch so sehr liebe und dass alles wieder gut werden kann. Und, ja, dann zeigt mir das, dass du vertrauenswürdig bist und dass wir diesem Gott wirklich von Herzen vertrauen können. Und wenn du sagst, wir können nichts tun, um uns zu erretten, wir müssen lediglich das Geschenk annehmen, und wenn wir das von Herzen tun, dann werden sich Dinge in dem Leben ändern. Dann werden wir Dinge tun, die wir vielleicht vorher nicht getan haben. Und ich danke dir dafür, dass das so ist. Ich möchte beten, dass das immer tiefer in unser Herz reingeht. Amen.
Wir wollen für die Frucht des für das Brot danken. Himmlischer Vater, hab Dank für deinen Sohn Jesus Christus, der alles vollendet hat und der uns zum Zeichen das Brot gegeben hat, dass wir uns daran erinnern, er hat alles vollendet und vollbracht, damit wir so leben können, wie du es haben willst. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen. Amen. Lass uns auch für die Frucht des Weinstocks danken. Himmlischer Vater, dein Sohn Jesus Christus musste sein Blut vergießen, damit wir Leben bekommen. Er hat uns zum Zeichen dafür die Frucht des Weinstocks gegeben, damit wir uns immer wieder erinnern, er hat alles vollendet und alles vollbracht. Hab Dank dafür durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.
Ja, so, wir sind fast am Ende. Bekanntmachungen. Was gibt's zum Bekanntgeben?
Wir haben Besuch. Annette ist hier. Um uns zu besuchen. Wir haben uns an der Königsallee kennengelernt, als wir dann eingeladen haben, von Schien und ich. Und sie hat heute mal sich bereit erklärt, vorbeizukommen. Also das ist die bekannte Der erste Teil, der zweite Teil ist, fände ich cool, wenn ihr eventuell für mich und für mich beten könntet. Ich hatte jetzt die letzten zwei Monate durchgehend eine Nebenhöhlenentzündung, weil die nicht richtig therapiert wurde und die sich jetzt auch zu einer Bronchitis entwickelt hat. Und ich nutze jetzt schon Medikamente, aber das haut mich alles noch ziemlich um. Also wenn es cool, wenn ihr für mich beten könntet und auch für Annette.
Aus der letzten Reihe.
Ich wollte euch gerne die Rosa vorstellen. Das ist unsere Schwester, das ist unsere Schwester aus Jakarta, Indonesien. Und die wird jetzt ein ganzes Jahr bei uns sein. Sie studiert in Köln.
Schön.
Der Jay kommt wieder, ist ein Inder aus Westindien, ich weiß nicht genau, wo er Bangalore, genau, für 4 Wochen hier. Ich weiß noch nicht genau, wo er wohnt, aber warum er hier ist, aber er ist ein Bruder für 4 Wochen hier.
Okay, ja. Ich
wollte Bescheid sagen, ich werde nachher die Daten oder wo ich wieder weiß.
Schön.
Ah ja, und sonst von Schildgröße aus München und Berlin, aus Genf und vielen anderen, Prag auch, Möglichkeit für Redezeit in der Schweiz in der Ausbildung. Heute noch nicht so erzählen, weil noch viel zu illustriert ist, aber wir hören es.
Die Kinder sind? Die Kinder? Ja?
Ja, ja, mal, der Boris muss gerade was machen, da war ich nur eine halbe Stunde. Ja, du hast dich
gemeldet. Wir wollen zusammen das. Ja, ja. Der Gemeinde Hintal, der noch beim Kinderwarten und.
Okay, dann warten wir jetzt auf die Kinder. Ja. Ja. Ja, wir haben jetzt eine Schweigeminute sozusagen, bis die Kinder kommen. So, ja, schön, dass ihr hier seid. Ihr könnt ja singen, oder? Wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen mit euch singen. Ratet mal, was für ein Lied und für wen. Genau, keiner sagt es, aber jeder weiß es. Stefan hatte Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Stefan. Happy Birthday to you.
Jemanden hier, der diese Woche einen ganz wichtigen, besonderen Tag hat, und das ist der Max. Max, würdest du mal zu mir nach vorne kommen, dass wir das zusammen erzählen, was diese Woche los ist?
Der große Max.
Was ist denn diese Woche? Was passiert denn diese Woche? Den er gut findet und von dem er gut lernen kann und der Max auch gut versteht, wie Max ist und was Max braucht, und dass es ein gutes erstes Jahr ist, und dass es auch mit seinem Bruder und seinen Eltern zusammen ja, ein guter Anfang wird. Amen.
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 Und Marianne hat noch etwas
ganz schön lange Urlaub, ne?
Nein, 2 Tage. Genau.
No, 5 Tage. Was willst du noch machen?
Nach Japan fahren.
Nach Japan fahren. Ah ja, da hast du ja noch genug Zeit für.
Und dann 1 Minute in Japan fahren. Und dann wieder zurück.
Und dann wieder zurück?
Ja.
Und in 1 Minute alles angucken.
Ja.
Freust du dich auf deinen neuen Bruder oder Schwester?
Ja. Weil mein Zimmer ist jetzt Renovierung. Mein Zimmer ist jetzt Renovierung geworden.
Ja, warte mal. Aber vielleicht wird es ja keine Schwester, sondern noch ein Bruder. Dann könnt ihr zu dritt spielen. Okay, essen wir zusammen.
Ja.
Schon ausgeschüttet.